Text für den heutigen Sonntag stammt aus dem Markus-Evangelium und ist sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was nach der Auferstehung und bei der Auferstehung geschehen ist. Dort heißt es: Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebte und Maria ihn gesehen hatte, glaubten sie es nicht. Danach zeigte Jesus sich in fremder Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. 3 Gedanken möchte ich euch mitteilen. Der erste Gedanke: die 11 waren nicht die Ersten. Wir alle haben irgendwie in uns drin so eine gewisse Erwartung, welchen Menschen man was zutraut. Zum Teil geschieht diese Erwartung schon in dem Moment, wo wir einem Menschen das erste Mal begegnen. Da denken wir unter Umständen schon, okay, der kann dies, der kann jenes. Das läuft automatisch so ab. Manchmal ist es so, dass wir hinterher feststellen, wir lagen vollkommen falsch. Manchmal ist es so, dass wir es genau richtig getroffen haben. Aber wir haben eine eigene innere Agenda, was wir von wem erwarten und was nicht. Und das haben wir natürlich auch in religiösen, in christlichen Kreisen. Und solche Erwartungen haben sicherlich auch die Menschen zur Zeit Jesu gehabt. Wenn Jesus also wirklich auferstehen sollte, wem sollte Jesus sich eigentlich als Erstem zeigen? Mir persönlich fallen da eigentlich nur 2 Personen ein, nämlich seiner Mutter und den verbliebenen 11 Jüngern. Ne, waren ja 12, einer hat Selbstmord begangen, also blieben nur noch 11 über. Das sind die, die eigentlich das sein sollten. Seine Mutter, weil klar, ich meine, seine Mutter: Mama, ich bin wieder da. Das wäre doch eine tolle Sache, gerade auch wo beschrieben wird, dass Maria auch bei der Kreuzigung dabei stand. Das heißt also, sie eine von denen war, die bis zum letzten Ende den Weg Jesu gegangen ist. Das heißt, sie hat ihn wirklich begleitet vom Anfang seines Lebens und war auch am Ende des Lebens bei ihm. Ja, und die 11 Jünger, klar, ich meine, das waren ja seine wichtigen Leute. Das waren die, wo er irgendwie die Kirche aufbauen sollte. Und wenn ich mir überlegen sollte, wen von denen er vielleicht als erstes begegnen sollte, finde ich der Petrus. Einerseits, weil irgendwie der Fels, auf den ich baue, du bist der wichtigste Mann. Andererseits aber auch, weil er Petrus ja geleugnet hat, dass er da direkt mal gleich gesagt kriegt, was abgeht. Aber, so wie Markus es beschreibt, ist es nicht. Als erstes kommt Maria aus Magdala dran und dann 2 Jünger, deren Namen nicht überliefert sind, die auf diesem Weg nach Emmaus waren. Und dann erst kommen die 11 dran. Die Gründe dafür, warum Jesus nicht sofort seinen 11 verbliebenen Jüngern erschienen ist, keine Ahnung. Das Interessante ist, dass es in der Bibel des Öfteren vorkommt, dass Gott Leuten begegnet, die es nicht erwartet haben, und dass Gott zu Leuten und durch Leute redet, von denen andere nicht gedacht hätten, dass das die richtige Person sei. Als es darum ging, wer König werden sollte nach Saul, suchte Samuel eine ganze Menge kräftiger, gut aussehender, starker, dynamischer Jungs bei dem Isai aus. Aber nein, es ist der Jüngste, der auf dem Feld die Schafe hütet und an den keiner von den Anwesenden gedacht hatte, außer allein Gott. Oder vielleicht der Timotheus, der Gemeinden leiten sollte, von dem aber alle sagten, der Timotheus ist doch eigentlich zu jung, sodass Paulus ihn ermutigen muss und sagen muss: Pass auf, lass dich nicht irgendwie irritieren davon, wenn Leute sagen, du seist zu jung, ich habe dich als Leitenden eingesetzt, zieh das durch, und wenn es dir auf den Magen schlägt, du weißt, einen kleinen Schoppe Wein kann helfen, aber bitte nur ein bisschen. Das liegt natürlich daran, so wie es auch in der Bibel geschrieben wird, dass Gott nicht sich blenden lässt von dem ersten Eindruck, den wir vielleicht haben, und der unter Umständen Kompetenz ausstrahlen kann. Man kann das ja auch so in Seminaren lernen, Kompetenz ausstrahlen, gewusst wie. Sondern, dass Gott sozusagen hinter die Ausstrahlung der Kompetenz in das Herz guckt und zu dem Schluss kommt, der ist wirklich kompetent oder nicht. Aber es geht noch weiter. Es ist nicht nur so, dass Gott unter Umständen an unerwartete Leute herantritt, sondern es gibt die Geschichte in der Bibel von einem Propheten, der einen wichtigen Auftrag hat oder meint zu haben. Und er reitet also so schnell er kann zu diesem wahnsinnig wichtigen Auftrag und auf einmal weigert sein Esel, sich diese Richtung zu gehen. Und das ärgert ihn, weil er ist der Prophet und der Esel ist ein Esel und der Esel sollte die richtige Strecke laufen und dann schimpft er mit dem, dann haut er den ordentlich und trotzdem biegt der Esel immer ab und will nicht in die Richtung, in die er eigentlich will. Und am Ende spricht Gott durch diesen Esel zu dem Propheten und sagt, was haust du mich eigentlich als? Das, was du jetzt gerade im Begriff bist zu tun, ist grundsätzlich falsch und ich rette dich nur davor, dass du diesen großen Fehler begehst. Das ist der Prophet Biliam und das ist, denke ich, eine Geschichte, die in Kindergottesdiensten gern erzählt wird, weil das eine tolle Sache ist, wenn so ein wichtiger Prophet wie Biliam von seinem eigenen Esel ermahnt wird. Bei dem Esel, denke ich, kann man sagen, da hat Gott nicht versteckte Kompetenz gesehen. Sondern der Esel ist einfach ein Esel. Warum redet aber Gott durch diesen Esel? Vielleicht, weil er gerade niemand anders da hatte. Vielleicht ist aber auch gut für den Biliam zu sehen, dass unter Umständen ein Esel mehr Ahnung hat von Gottes Handeln als er. Das kann ja unter Umständen auch eine wichtige Botschaft sein. Wie auch immer die Geschichte ist, wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer Jesus sich zuerst Maria von Magdala und den Emmaus-Jüngern gezeigt hat und nicht den Elfen, sondern den Elfen erst viel, viel später. Was wir daraus lernen können, ist, dass es unter Umständen sein kann, dass Gott zu uns reden möchte durch Menschen, von denen wir es nicht erwartet hätten. Und es ist auf der anderen Seite wichtig, das wird gleich noch ein Punkt sein, dass man sich genau überlegt, wem glaube ich und wem vertraue ich. Aber erstmal behaltet diesen Gedanken. Es kann vielleicht in eurem Leben passieren, dass ihr einen Rat bekommt, dass jemand euch etwas sagt, von dem ihr vielleicht hinterher merkt, da steckt viel von Gottes Weisheit drin und ihr hättet nie gedacht, dass das von dieser Person ist, weil ihr hättet es von allen anderen Personen erwartet, nur nicht von dieser Person. Ich glaube, wir müssen lernen, da demütig zu werden und offen zu sein, dass Gott die freie Auswahl seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat und vielleicht sogar zu uns reden kann durch Menschen und über Menschen uns die Wahrheit sagen kann, die noch nicht mal nach unserem Wissensstand Mitarbeiter im Reich Gottes sind. Das ist immer wieder in der Bibel so, dass das Reden Gottes von unerwarteter Seite kommt. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir lernen, offen zu sein und demütig zu sein. Mein zweiter Gedanke, die Jünger wollten nicht alles glauben. Sie erfahren also von einer Frau, vielleicht von mehreren Frauen, wie es in anderen Evangelien beschrieben wird, sie erfahren von den Emmaus-Jüngern, dass da irgendwas Besonderes abgeht, dass Jesus auferstanden sein soll, aber sie glauben es nicht. Sie sind skeptisch. Und die Gründe werden nicht näher benannt. Vielleicht sind sie skeptisch, weil sie zu sehr in ihrer eigenen Trauer eingeschlossen sind, dass sie gar nicht da rauskommen können. Vielleicht sind sie skeptisch, weil sie einfach wissen, Leute, die mausetot sind, kommen nicht einfach wieder. Die Gründe mögen unterschiedlich sein, aber was deutlich ist, sie wollen nicht unbedingt glauben. Es gibt auch die Kategorie von Menschen, die unbedingt etwas glauben wollen und die jedem dritten, vierten Wunder hinterherlaufen, weil sie unbedingt glauben wollen, dass da ein Wunder geschieht. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir in verzweifelter Situation auch das haben, dass wir Dingen glauben, an die wir normalerweise nicht glauben würden. gerade so am, zum Beispiel am, am Randbereich der Medizin kommt, glaube ich, wenn die normale, übliche Schulmedizin nicht mehr weiterkommt, werden Leute auf einmal in Notsituationen empfänglich für Dinge, die sie ansonsten nie machen würden. Ich habe da irgendwie neulich so einen Bericht gesehen über so eine Frau, die irgendwie sich von so einem Schamanen irgendwie ihren Burnout versucht austrommeln zu lassen irgendwie. Und na gut, ich meine, ich weiß nicht. Also sie selber hat dann gesagt, ja, es wäre interessant gewesen, aber richtig weg wäre es nicht gewesen. Also egal, was dieser Mann macht, aber ich glaube, wenn wir wirklich in Verzweiflung sind, sind wir manchmal bereit, auch auf Dinge einzugehen und rettende Strohhalme zu ergreifen, von denen wir eigentlich normalerweise wissen, dass es sehr wackelige Strohhalme sind. Und eigentlich hätte man erwarten sollen, dass die Jünger vielleicht auch diese Naivität an den Tag legen, weil sie ja ihres Lebenssinnes beraubt sind. Aber nein, die Jünger sind beständig, lassen sich nicht mit jedem Kram trösten, fallen nicht auf jede x-beliebige Wundergeschichte rein, sondern sie sagen, das glauben wir nicht. Und Thomas sagt, das glaube ich erst, wenn ich das von eigener Hand prüfen darf. Oftmals wird argumentiert, die Auferstehung Jesu Christi ist deswegen berichtet worden, weil die Jünger so scharf darauf waren, endlich das zu glauben. Aber so wie Markus es hier beschreibt, war das nicht so. Sie waren skeptisch. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache für unser Leben, dass wir diese Balance behalten, zwischen einerseits offen zu sein für das unglaubliche Handeln Gottes, was unter Umständen von einer Ecke herkommt, wo wir das gar nicht erwarten, und trotzdem aber auf anderer Seite sozusagen ein Vertrauen in den eigenen Menschenverstand zu haben und nicht jeder dreiköpfigen Kuh hinterherzulaufen, auch wenn man sagt, dass sie Wunder tun könnte. Die Jünger anscheinend hatten eine Balance, die viel, viel stärker in Richtung Misstrauen war. Und deswegen weist Jesus sie zurecht, weil es einen ganz kleinen Unterschied gibt. Die Menschen, die dort berichten, dass Jesus auferstanden ist, sind Menschen, die die Jünger sicherlich kannten. Maria von Magdala war den Jüngern eine bekannte Person. Sie muss eigentlich eine vertrauenswürdige Person gewesen sein, denn sie gehörte zu dem Kreis der Anhänger Jesu. Und die beiden Männer, die nach Emmaus gehen, waren auch bekannte Personen. Es waren nicht irgendwelche hergelaufene Psychopathen, die irgendwelche komischen Visionen hatten. Sie haben im Grunde genommen ihren Glaubensbrüdern und Schwestern nicht vertraut. Und das ist vielleicht ein Grund, warum Jesus sich hier so harsch ermahnt. Aber diese Balance zwischen Vertrauen zu haben, dass Gott von ganz unerwarteter Ecke spricht, und gesunder Menschenverstand, der nicht alles glaubt, ist wichtig. Mein dritter Gedanke: es gibt eine Grenze der Verkündigung. Die Zeugen also, die erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist, sie erzählen alles, was sie erlebt haben. Aber interessanterweise erwirken sie ja damit keinen Glauben in den Jüngern. Das Einzige, was sie schaffen, ist, sie erwirken ein Wissen. Das Wissen, der Stein ist weg, das Grab ist leer, da ist was Besonderes geschehen. Maria und diese beiden aus Emmaus sind der Meinung, Jesus ist auferstanden. Aber dieses Wissen, was die Jünger dort bekommen, ist unbenutztes Wissen, denn die Jünger sagen, okay, schön, danke, dass ihr diese Geschichte erzählt habt. Gut, dass wir mal drüber geredet haben, aber wir glauben euch nicht. Erst die eigene Begegnung mit Jesus bringt letzten Endes bei diesen 11 Jüngern den Durchbruch und bringt den Glauben. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Hinweis, wenn wir mit Leuten über den Glauben reden und wenn wir Leuten vom Glauben erzählen und uns fragen, was müssen wir denn noch machen, dass diese Person uns endlich glaubt? Ich glaube, klingt jetzt komisch, ne? Aber also ich glaube. Wir können Menschen Dinge sagen, aber was sie tun und was sie daraus tun, ist eine eigene Sache. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen ist das so. Wenn man Leuten einen Rat gibt, weiß man nicht, ob sie den wirklich folgen oder nicht. Wenn wir Menschen eine Person vorstellen und sagen, pass auf, lern den mal kennen, der ist total nett. Ob die den dann nett finden oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Weiß man nicht. Menschen treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und was für ein Wissen man auch immer anderen Menschen mitteilt, dieses Wissen wird erst lebendig, wenn diese Menschen das selber umsetzen. Das ist ja das Problem mit der Schule. Das ganze Wissen, was man da von Lehrern irgendwie reingepaukt kriegt, wird das irgendwie irgendwann wirklich angewandt werden oder nicht? Und unter Umständen ist es so, dass Schüler und Schülerinnen dann erst hinterher feststellen, oh, das hat wirklich Sinn. Ich musste mich in der Schule mit Differentialrechnungen und Integralrechnungen rumquälen. Musste das noch jemand? Es gibt einige, okay. Und ich habe gedacht, wozu in aller Welt braucht man so einen Quatsch? Wen interessiert die Steigung einer Kurve von einer Funktion? Und dann habe ich die Versessenheit gehabt, anzufangen, Chemie zu studieren. Und ich weiß noch ganz genau, so die erste oder zweite Stunde hat ein Professor der physikalischen Chemie ein Differential durch ein Glas mit heißem Wasser gelegt. Also Ortskoordinate, Temperatur des Wassers. In der Mitte heiß, aber nach außen hin langsam absteigend. Und schon hast du ein Differential. Und da wusste ich, Differentiale kommen in einem Teeglas vor. Und falls ihr gleich noch einen Kaffee trinkt oder einen Tee, denkt daran, ihr könnt ein Differential legen, nämlich Ortskoordinate gegen Temperatur des Getränks. Und dann könnt ihr das Ganze noch dreidimensional machen, wenn ihr dann auch noch den Zeitverlauf mit hineinnehmt, dann könnt ihr noch ein Differential machen, okay? Falls ihr die Gesamtsumme der Temperatur in diesem Glas haben wollt, müsst ihr natürlich ein Integral legen. Ihr seht, wenn die Sache praktisch wird, wenn man sozusagen in der Realität der Sache wirklich begegnet, bekommt ein theoretisches Wissen ein ganz anderes Ausmaß. Und das, glaube ich, ist auch mit dem Teilen des Glaubens so. Wir können Menschen darauf vorbereiten, wir können Menschen vorwarnen, da ist mehr als das, was das Auge sieht, aber wir können es sozusagen nicht machen. Sondern was Menschen um uns herum und wir ja letzten Endes auch brauchen, ist, dass Gott uns persönlich begegnet. Von daher, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind über den Glauben, ist wichtig, dass wir sinnvoll versuchen, Glaube zu bezeugen, aber es ist auch wichtig, dass wir für Menschen beten. Und darum beten, dass Gott ihnen begegnet und dass sie offene Augen und offene Ohren haben, das zu sehen und die Demut zu haben, darauf zu hören, weil vielleicht redet Gott zu denen ja auch durch den Esel. Also vielleicht sollte man die Menschen auch darauf vorbereiten. Also nicht auf, ja, ihr wisst schon. Das sind meine drei Gedanken zu dieser Zusammenfassung der Auferstehung, so wie sie im Markus-Evangelium berichtet wird. Es ist interessant, dass die 11 nicht die ersten waren, sondern manchmal sucht Gott sich andere Menschen aus und wir müssen damit leben, dass Gott nicht immer die Dinge so arrangiert, wie wir das von unserer Agenda hier sehen würden. Die Jünger waren nicht scharf darauf, jeden Kram zu glauben, sondern hatten eine gesunde Skepsis. Allerdings Menschen, die man gut kennt, denen kann man eigentlich auch ein bisschen mehr vertrauen. Und der dritte Gedanke: Wir können in unserem Leben über unseren Glauben reden und anderen Menschen ein bisschen von unserem Wissen mitteilen. Aber Menschen brauchen die persönliche Begegnung mit Gott und es ist wichtig, dass wir das vergessen und dafür beten. Und jetzt singen wir das Lied: Bei dir, Jesus, will ich bleiben.